Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Zum allerersten Mal in deutscher Übersetzung ist jetzt ein Roman erschienen, für den sich große Dichter wie T.S. Eliot oder William Butler Yeats begeistert haben. Die Affen Gottes heißt das Buch von Wyndham Lewis, und Ingo Arendt hat die fast 800 Seiten sind es ja gelesen. Dieses Buch ist ja 1930 zum ersten Mal erschienen. Warum waren die Dichterkollegen da so aus dem Häuschen? Was war so toll für die an diesem Buch?
Ja, also Wyndham Lewis ist ja heute fast vergessen, aber im kulturellen Leben seiner damaligen Zeit hat er eine wichtige Rolle gespielt. Er war eine ganz bewunderte Größe. Sie haben T.S. Eliot gerade genannt. Er hat ihn den größten Prosaisten seiner Generation genannt. Der Dichter William Butler Yeats hat ihn mit Jonathan Swift verglichen, dem Autor von Gullivers Reisen, weil Lewis so tolle Satiren schreiben kann. Ich kann noch eine Größe nennen. Ezra Pound hat ihn mit Dostojewski verglichen. Also alles Sachen, wo einem dann langsam so ein bisschen schwindelig wird. Es hat nicht nur was damit zu tun, dass das Buch so voluminös dick ist, also 750 Seiten, und er angeblich 7 Jahre daran geschrieben hat, sondern es hat auch was damit zu tun, dass Lewis eben, der hat ungefähr 30 Bücher geschrieben, auch Sachbücher über Ästhetik, er war ja auch Maler, und politische Bücher. Dieses Buch, Die Affen Gottes, das wird so ein bisschen als Anti-Ulysses, also als Anti-Ulysses, Anti-James-Joyce-Buch gelesen, weil er da dieses Prinzip, ein Tag im Leben eines Mannes in einer Stadt, so satirisch wieder aufnimmt, also verfremdet, eben satirisch überfremdet, sich da ein bisschen lustig drüber macht. Der Roman ist auch als Anti-Proust-Roman gelesen worden, weil er diesen melancholischen Psychologismus Prousts in so ein Theater der absoluten Äußerlichkeiten und Oberflächlichkeiten überführt, und deswegen hat die britische Zeitung Guardian zum 50. Todestag von Wyndham Lewis, 1957 ist er gestorben, und 2007 haben die eben geschrieben, er ist eine der ganz großen Gestalten der britischen Künste.
Aber ich vermute mal, wenn lauter solche Granden der Moderne sich da so begeistert haben, dass das Buch auch sehr mit Mitteln der literarischen Moderne geschrieben ist und arbeitet, oder?
Ja, es ist jetzt nicht in dem Sinne, sagen wir mal, wie John Dos Passos eine besondere Schnitttechnik oder wie kein Bewusstseinsstrom wie bei Joyce oder so, sondern es ist eben diese groteske Überzeichnung der Figuren. Das sind alles, wenn man so will, Karikaturen, die meist auch auf Leute aus dem literarischen Leben in England verweisen. Und da macht er sich eben lustig über diese Künstlerwelt, mit der er es Zeit seines Lebens zu tun hatte.
Erzähl. Hat er denn auch sowas wie eine Geschichte, der man folgen kann?
Eine logische Handlung gibt es in dem Buch eigentlich nicht so richtig. Wie gesagt, es spielt im London des Jahres 1926. Nicht zufällig, 1926 war auch einer der größten Generalstreiks in der britischen Geschichte. Es spielt so ein bisschen mit dem Übergang vom viktorianischen Zeitalter zum modernen Zeitalter. Die Hauptfigur ist ein 19-jähriger irischer junger Mann namens Dan Boleyn. Der begibt sich auf eine Tour de France durch die Bohème und Kunstsalons der britischen Metropole. Den Auftrag zu dieser Tour hat er, fragen Sie mich jetzt nicht warum, von einem 60-jährigen Albino, so wird er in dem Roman vorgestellt, namens Horace Sicrius, der auch wiederum auf eine bestimmte Figur im Londoner literarischen Leben anspielt. Und er bekommt eben den Auftrag, diese Tour und die Begebenheiten, die sich dabei abspielen, alle getreulich, die Begegnung mit den Affen Gottes getreulich in einem Tagebuch zu notieren. Und dieser Titel, Die Affen Gottes, damit spielt Lewis auf das, was er nennt, die betuchten Scharlatane an. Er meint damit revolutionäre Reiche, die sich mit viel Geld in das Künstler- und Bohème-Leben einkaufen und nebenbei auch gesagt den Künstlern damit die Ateliers wegnehmen, wenn Sie so wollen, eine Vorwegnahme der Gentrifizierungsdebatte, die wir heute haben. Und da kommt es eben zu den absonderlichsten Begegnungen. Er trifft einen Kritiker, er kommt unvermittelt eine Teegesellschaft. Einmal verläuft er sich, kommt ins falsche Atelier, wird von einer lesbischen Malerin aufgefordert, sich auszuziehen oder als Aktmodell hinzustellen. Und das Ganze endet dann in einer vollkommen grotesken, übersteigerten, nicht nacherzählbaren, über 250 Seiten langen Schilderung einer Fastnachtsparty im Haus von Lord Osborne Shaw. Auch eine Karikatur und eine Verfremdung einer lebenden Figur, nämlich dem berühmten Osbert Sitwell, dem Oberhaupt der Sitwell-Dynastie, die eine Künstler- und Bohemkreise in London eben damals war.
Klingt zumindest mal gelinde gesagt nach einer ziemlichen Herausforderung für den Leser, auch an Vorwissen vielleicht, um die ganzen Witze verstehen zu können. Ist das denn trotz dieser Herausforderung oder vielleicht auch gerade deshalb eine lohnende Wiederentdeckung, die der Diaphanes Verlag da gemacht hat?
Ich finde, es ist deswegen eine lohnende Wiederentdeckung, weil es sich in seiner Monströsität, kann man auch sagen, einfach so aus dem, ich sage jetzt mal bösartig, dem Mainstream-Brei der europäischen Gegenwartsliteratur heraushebt. Es ist natürlich gespickt mit Anspielungen auf das literarische Leben, auf die politischen Ereignisse der damaligen Zeit, kann man nicht sofort entschlüsseln. Gibt es aber ein ganz tolles Glossar der hervorragenden Übersetzer Jochen Beise und Rita Seuss, da wo man das nachblättern kann. Ja, also wer eben eine Alternative sucht zu dem, was er sonst so liest, da würde ich sagen, wird er in diesem Roman fündig. Es gibt sozusagen negative Töne, würde ich sagen. Der Roman ist teilweise durchsetzt von rassistischen und narzisstischen Grundtönen. Tatsächlich hat Lewis Anfang der 30er Jahre mit dem Faschismus geliebäugelt. Der war 1930 in Berlin, hat dann ein Buch über Hitler als Friedensfürst geschrieben. Hat das im Ende der 30er Jahre alles wieder zurückgenommen, hat sich versucht, sozusagen mit literarischem Appeasement in seine Community wieder einzuklinken, weil er da einen Ausreißer hatte. Das merkt man dann, wenn im Buch plötzlich ein Hakenkreuzmuster in einem Teppich vorkommt oder ein Neger als Tropenmenschen bezeichnet oder ein Schwarzhemd auftritt, also so eine Anspielung auf den Faschismus. Das sind natürlich Sachen, wo man eben heute eine gehörige Distanz zu hat. Trotzdem ist dieses Buch ein ganz großartiges Menetekel eben des ausgehenden viktorianischen Zeitalters und ein literarischer Versuch, gegen die Moderne seiner Zeit anzuschreiben, der er nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr angehören konnte, weil da eben andere Leute als er, der aus dem Kubismus und Futurismus kommt, die kulturelle Hegemonie, würden wir heute sagen, in London hatten.
Ingo Arendt über Wyndham Lewis, die Affen Gottes, übersetzt von Jochen Beise und Rita Seuss, mit einem Nachwort versehen von Paul Edwards, und erschienen ist das Buch im Zürcher Diaphanes Verlag.